Wer sind Sie?« fragte der Diener und hielt Karl die Laterne ans Gesicht, wodurch er gleichzeitig sein eigenes beleuchtete. Sein Gesicht erschien etwas steif durch einen großen weißen Vollbart, der erst auf der Brust in seidenartige Ringel ausging. »Es muss ein treuer Diener sein, dem man das Tragen eines solchen Bartes erlaubt«, dachte Karl, und sah diesen Bart unverwandt der Länge und Breite nach an, ohne sich dadurch behindert zu fühlen, dass er selbst beobachtet wurde. Im Übrigen antwortete er sofort, dass er der Gast des Herrn Polunder sei, aus seinem Zimmer in das Speisezimmer gehen wolle und es nicht finden könne. »Ach so«, sagte der Diener, »wir haben das elektrische Licht noch nicht eingeführt.« »Ich weiß«, sagte Karl. »Wollen Sie sich nicht Ihre Kerze an meiner Lampe anzünden?« fragte der Diener. »Bitte«, sagte Karl und tat es. »Es zieht hier so auf den Gängen«, sagte der Diener. »Die Kerze löscht leicht aus, darum habe ich eine Laterne.« »Ja, eine Laterne ist viel praktischer«, sagte Karl. »Sie sind auch schon von der Kerze ganz betropft«, sagte der Diener und leuchtete mit der Kerze Karls Anzug ab. »Das habe ich ja gar nicht bemerkt«, rief Karl, und es tat ihm sehr leid, da es ein schwarzer Anzug war, von dem der Onkel gesagt hatte, er passe ihm am besten von allen. Die Rauferei mit Clara dürfte dem Anzug auch nicht genützt haben, erinnerte er sich jetzt. Der Diener war gefällig genug, den Anzug zu reinigen, so gut es in der Eile ging. Immer wieder drehte sich Karl vor ihm herum und zeigte ihm noch hier und dort einen Flecken, den der Diener folgsam entfernte. »Warum zieht es denn hier eigentlich so?«, fragte Karl, als sie schon weitergingen. »Es ist hier eben noch viel zu bauen«, sagte der Diener. »Man hat zwar mit dem Umbau schon angefangen, aber es geht sehr langsam. Jetzt streiken auch noch die Bauarbeiter, wie Sie vielleicht wissen. Man hat viel Ärger mit so einem Bau. Jetzt sind da ein paar große Durchbrüche gemacht worden, die niemand vermauert, und die Zugluft geht durch das ganze Haus. Wenn ich nicht die Ohren voll Watte hätte, könnte ich nicht bestehen.« »Da muss ich wohl lauter reden«, fragte Karl. »Nein, Sie haben eine klare Stimme«, sagte der Diener. »Aber um auf diesen Bau zurückzukommen, besonders hier in der Nähe der Kapelle, die später unbedingt von dem übrigen Haus abgesperrt werden muss, ist die Zugluft gar nicht auszuhalten.« »Die Brüstung, an der man in diesem Gang vorüberkommt, geht also in eine Kapelle hinaus?« »Ja, das habe ich mir gleich gedacht«, sagte Karl. »Sie ist sehr sehenswert«, sagte der Diener. »Wäre sie nicht gewesen, hätte wohl Herr Mack das Haus nicht gekauft.«
»Herr Mack?« fragte Karl.
»Ich dachte, das Haus gehöre Herrn Polunder.« »Allerdings«, sagte der Diener, »aber Herr Mack hat doch bei diesem Kauf den Ausschlag gegeben. Sie kennen Herrn Mack nicht?«
»Oh, ja«, sagte Karl.
»Aber in welcher Verbindung ist er denn mit Herrn Polunder?« »Er ist der Bräutigam des Fräuleins«, sagte der Diener.
»Das wusste ich freilich nicht«, sagte Karl und blieb stehen.
»Schätzt Sie das in solches Erstaunen?«, fragte der Diener. »Ich will es nur mir zurechtlegen. Wenn man solche Beziehungen nicht kennt, kann man ja die größten Fehler machen«, antwortete Karl. »Es wundert mich nur, dass man Ihnen davon nichts gesagt hat«, sagte der Diener. »Ja, wirklich«, sagte Karl beschämt. »Wahrscheinlich dachte man, Sie wüssten es«, sagte der Diener. »Es ist ja keine Neuigkeit.« »Hier sind wir übrigens«, und er öffnete eine Tür, hinter der sich eine Treppe zeigte, die senkrecht zu der Hintertüre des ebenso wie bei der Ankunft hell beleuchteten Speisezimmers führte. Ehe Karl in das Speisezimmer eintrat, aus dem man die Stimmen Herrn Polunders und Herrn Greens unverändert, wie vor nun wohl schon 2 Stunden hörte, sagte der Diener, »Wenn Sie wollen, erwarte ich Sie hier und führe Sie dann in Ihr Zimmer. Es macht immerhin Schwierigkeiten, sich gleich am ersten Abend hier auszukennen.« »Ich werde nicht mehr in mein Zimmer zurückgehen«, sagte Karl.
und wusste nicht, warum er bei dieser Auskunft traurig wurde. »Es wird nicht so arg sein«, sagte der Diener ein wenig überlegen lächelnd und klopfte ihm auf den Arm. Er hatte sich wahrscheinlich Karls Worte dahin erklärt, dass Karl beabsichtige, während der ganzen Nacht im Speisezimmer zu bleiben, sich mit den Herren zu unterhalten und mit ihnen zu trinken. Karl wollte jetzt keine Bekenntnisse machen. Außerdem dachte er, der Diener, der ihm besser gefiel als die anderen hiesigen Diener, könne ihm ja dann die Wegrichtung nach New York zeigen, und sagte deshalb, »Wenn Sie hier warten wollen, so ist das sicherlich eine große Freundlichkeit von Ihnen, und ich nehme Sie dankbar an. Jedenfalls werde ich in einer kleinen Weile herauskommen und Ihnen dann sagen, was ich weiter tun werde. Ich denke schon, dass mir Ihre Hilfe noch nötig sein wird.«
»Gut«, sagte der Diener, stellte die Laterne auf den Boden und setzte sich auf ein niedriges Postament, dessen Leere wahrscheinlich auch mit dem Umbau des Hauses zusammenhing.
»Ich werde also hier warten. Die Kerze können Sie auch bei mir lassen«, sagte der Diener noch, als Karl mit der brennenden Kerze in den Saal gehen wollte.
»Ich bin aber zerstreut«, sagte Karl und reichte die Kerze dem Diener hin, welcher ihm bloß zunickte, ohne dass man wusste, ob er es mit Absicht tat oder ob es eine Folge dessen war, dass er mit der Hand seinen Bart strich.
Karl öffnete die Tür, die ohne seine Schuld laut erklirrte, denn sie bestand aus einer einzigen Glasplatte, die sich fast bog, wenn die Tür rasch geöffnet und nur an der Klinke festgehalten wurde. Karl ließ die Tür erschrocken los, denn er hatte gerade besonders still eintreten wollen. Ohne sich mehr umzudrehen, merkte er noch, wie hinter ihm der Diener, der offenbar von seinem Postament herabgestiegen war, vorsichtig und ohne das geringste Geräusch die Türe schloss.
»Verzeihen Sie, dass ich störe«, sagte er zu den beiden Herren, die ihn mit ihren großen, erstaunten Gesichtern ansahen. Gleichzeitig aber überflog er mit einem Blick den Saal, ob er nicht irgendwo schnell seinen Hut finden könne. Er war aber nirgends zu sehen. Der Esstisch war völlig abgeräumt. Vielleicht war der Hut unangenehmerweise irgendwie in die Küche fortgetragen worden.
»Wo haben Sie denn Clara gelassen?« fragte Herr Polunder, dem übrigens die Störung nicht unlieb schien, denn er setzte sich gleich anders in seinem Fauteuil und kehrte Karl seine ganze Front zu. Herr Green spielte den Unbeteiligten, zog eine Brieftasche heraus, die an Größe und Dicke ein Ungeheuer ihrer Art war, schien in den vielen Taschen ein bestimmtes Stück zu suchen, las aber während des Suchens auch andere Papiere, die ihm gerade in die Hand kamen.
»Ich hätte eine Bitte, die Sie nicht missverstehen dürfen«, sagte Karl, ging eiligst zu Herrn Polunder hin und legte, um ihm recht nahe zu sein, die Hand auf die Armlehne des Fauteuils.
»Was soll denn das für eine Bitte sein?«, fragte Herr Polunder und sah Karl mit offenem, rückhaltlosen Blicke an. »Sie ist natürlich schon erfüllt.« Und er legte den Arm um Karl und zog ihn zu sich zwischen seine Beine. Karl duldete das gerne, trotzdem er sich im Allgemeinen doch für eine solche Behandlung allzu erwachsen fühlte. Aber das Aussprechen seiner Bitte wurde natürlich schwieriger.
»Wie gefällt es Ihnen denn eigentlich bei uns?«, fragte Herr Polunder. »Scheint es Ihnen nicht auch, dass man auf dem Lande sozusagen befreit wird, wenn man aus der Stadt herkommt? Im Allgemeinen«,
und ein nicht misszuverstehender, durch Karl etwas verdeckter Seitenblick ging auf Herrn Green, »im Allgemeinen habe ich dieses Gefühl immer wieder, jeden Abend.«
»Er spricht«, dachte Karl, »als wüsste er nicht von dem großen Haus, den endlosen Gängen der Kapelle, den leeren Zimmern, dem Dunkel überall.«
»Nun«, sagte Herr Polunder, »die Bitte«,
und er schüttelte Karl freundschaftlich, der stumm dastand.
»Ich bitte«, sagte Karl, und so sehr er die Stimme dämpfte, es ließ sich nicht vermeiden, dass der daneben sitzende Green alles hörte,
vor dem Karl die Bitte, die möglicherweise als eine Beleidigung Polunders aufgefasst werden konnte, so gern verschwiegen hätte. Ich bitte, lassen Sie mich noch jetzt in der Nacht nach Hause. Und da das Ärgste ausgesprochen war, drängte alles andere umso schneller nach. Er sagte, ohne die geringste Lüge zu gebrauchen, Dinge, an die er gar nicht eigentlich vorher gedacht hatte. »Ich möchte um alles gerne nach Hause. Ich werde gerne wiederkommen, denn wo Sie, Herr Polunder, sind, dort bin ich auch gerne. Nur heute kann ich nicht hierbleiben. Sie wissen, der Onkel hat mir die Erlaubnis zu diesem Besuch nicht gerne gegeben. Er hat sicher dafür seine guten Gründe gehabt, wie für alles, was er tut. Und ich habe es mir herausgenommen, gegen seine bessere Einsicht die Erlaubnis förmlich zu erzwingen. Ich habe seine Liebe zu mir einfach missbraucht. Was für Bedenken er gegen diesen Besuch hatte, ist ja jetzt gleichgültig. Ich weiß bloß ganz bestimmt, dass nichts in diesen Bedenken war, was Sie, Herr Polunder, kränken könnte, der Sie der beste, der allerbeste Freund meines Onkels sind. Kein anderer kann sich in der Freundschaft meines Onkels auch nur im Entferntesten mit Ihnen vergleichen. Das ist ja auch die einzige Entschuldigung für meine Unfolgsamkeit, aber keine genügende. Sie haben vielleicht keinen genauen Einblick in das Verhältnis zwischen meinem Onkel und mir. Ich will daher nur von dem Einleuchtendsten sprechen. Solange meine Englischstudien nicht abgeschlossen sind und ich mich im praktischen Handel nicht genügend umgesehen habe, bin ich gänzlich auf die Güte meines Onkels angewiesen, die ich allerdings als Blutsverwandter genießen darf. Sie dürfen nicht glauben, dass ich schon jetzt irgendwie mein Brot anständig und vor allem anderen soll mich Gott bewahren, verdienen könnte. Dazu ist leider meine Erziehung zu unpraktisch gewesen. Ich habe 4 Klassen eines europäischen Gymnasiums als Durchschnittsschüler durchgemacht und das bedeutet für den Gelderwerb viel weniger als nichts, denn unsere Gymnasien sind im Lehrplan sehr rückschrittlich. Sie würden lachen, wenn ich Ihnen erzählen wollte, was ich gelernt habe. Wenn man weiter studiert, das Gymnasium zu Ende macht, an die Universität geht, dann gleicht sich ja wahrscheinlich alles irgendwie aus. Und man hat zum Schluss eine geordnete Bildung, mit der sich etwas anfangen lässt und die einem die Entschlossenheit zum Gelderwerb gibt. Ich aber bin aus diesem zusammenhängenden Studium leider herausgerissen worden. Manchmal glaube ich, ich weiß gar nichts. Und schließlich wäre auch alles, was ich wissen könnte, für Amerika noch immer zu wenig. Jetzt werden in meiner Heimat neuestens hier und da Reformgymnasien eingerichtet, wo man auch moderne Sprachen und vielleicht auch Handelswissenschaften lernt. Als ich aus der Volksschule trat, gab es das noch nicht. Mein Vater wollte mich zwar im Englischen unterrichten lassen, aber erstens konnte ich damals nicht ahnen, was für ein Unglück über mich kommen wird und wie ich das Englische brauchen werde, und zweitens musste ich für das Gymnasium viel lernen, sodass ich für andere Beschäftigungen nicht besonders viel Zeit hatte. Ich erwähne das alles, um Ihnen zu zeigen, wie abhängig ich von meinem Onkel bin und wie verpflichtet infolgedessen ich ihm gegenüber auch bin. Sie werden sicher zugeben, dass ich es mir bei solchen Verhältnissen nicht erlauben darf, auch nur das Geringste gegen seinen, auch nur geahnten Willen zu tun. Und darum muss ich, um den Fehler, den ich ihm gegenüber begangen habe, nur halbwegs wieder gut zu machen, sofort nach Hause gehen. Während dieser langen Rede Karls hatte Herr Polunder aufmerksam zugehört. Öfters, besonders wenn der Onkel erwähnt wurde, Karl, wenn auch unmerklich, an sich gedrückt und einige Male ernst und wie erwartungsvoll zu Green hinübergesehen, der sich weiterhin mit seiner Brieftasche beschäftigte. Karl aber war, je deutlicher ihm seine Stellung zum Onkel im Laufe seiner Rede zu Bewusstsein kam, immer unruhiger geworden, hatte sich unwillkürlich aus dem Arm Polunders zu drängen gesucht. Alles beengte ihn hier. Der Weg zum Onkel, durch die Glastüre, über die Treppe, durch die Allee, über die Landstraßen, durch die Vorstädte zur großen Verkehrsstraße, einmündend in des Onkels Haus, erschien ihm als etwas streng Zusammengehöriges, das leer, glatt und für ihn vorbereitet dalag und mit einer starken Stimme nach ihm verlangte. Herrn Polunders Güte und Herrn Greens Abscheulichkeit verschwammen, und er wollte aus diesem rauchigen Zimmer nichts anderes für sich haben, als die Erlaubnis zum Abschied nehmen.
Zwar fühlte er sich gegen Herrn Polunder abgeschlossen, gegen Herrn Green kampfbereit, und doch erfüllte ihn ringsherum eine unbestimmte Furcht, deren Stöße seine Augen trübten. Er trat einen Schritt zurück und stand nun gleich weit von Herrn Polunder und von Herrn Green entfernt.
»Wollten Sie ihm nicht etwas sagen?« fragte Herr Polunder Herrn Green und fasste wie bittend Herrn Greens Hand. »Ich wüsste nichts, was ich ihm sagen sollte«, sagte Herr Green,
der endlich einen Brief aus seiner Tasche gezogen und vor sich auf den Tisch gelegt hatte.
»Es ist recht lobenswert, dass er zu seinem Onkel zurückkehren will, und nach menschlicher Voraussicht sollte man glauben, dass er dem Onkel eine besondere Freude damit machen wird. Es müsste denn sein, dass er durch seine Unfolgsamkeit den Onkel schon allzu böse gemacht hat, was ja auch möglich ist. Dann allerdings wäre es besser, er bliebe hier. Es ist eben schwer, etwas Bestimmtes zu sagen. Wir sind zwar beide Freunde des Onkels und es dürfte Mühe machen, zwischen meiner und Herrn Polunders Freundschaft Rangunterschiede zu erkennen, aber in das Innere des Onkels können wir nicht hineinschauen. Und ganz besonders nicht über die vielen Kilometer hinweg, die uns hier von New York trennen.
»Bitte, Herr Green«, sagte Karl und näherte sich mit Selbstüberwindung Herrn Green, »ich höre aus Ihren Worten heraus, dass Sie es auch für das Beste halten, wenn ich gleich zurückkehre.«
»Das habe ich durchaus nicht gesagt«, meinte Herr Green und vertiefte sich in das Anschauen des Briefes, an dessen Rändern er mit zwei Fingern hin und her fuhr.
Er schien damit andeuten zu wollen, dass er von Herrn Polunder gefragt worden sei, ihm auch geantwortet habe, während er mit Karl eigentlich nichts zu tun habe. Inzwischen war Herr Polunder zu Karl getreten und hatte ihn sanft von Herrn Green weg zu einem der großen Fenster gezogen. »Lieber Herr Rossmann«, sagte er zu Karls Ohr herabgebeugt und wischte zur Vorbereitung mit dem Taschentuch über sein Gesicht, und bei der Nase innehaltend schneuzte er, »Sie werden doch nicht glauben, dass ich Sie gegen Ihren Willen hier zurückhalten will. Davon ist ja keine Rede. Das Automobil kann ich Ihnen zwar nicht zur Verfügung stellen, denn es steht weit von hier in einer öffentlichen Garage, da ich noch keine Zeit hatte, hier, wo alles erst im Werden ist, eine eigene Garage einzurichten. Der Chauffeur wiederum schläft nicht hier im Haus, sondern in der Nähe der Garage, ich weiß wirklich selbst nicht wo. Außerdem ist es gar nicht seine Pflicht, jetzt zu Hause zu sein. Seine Pflicht ist es nur, früh zur rechten Zeit hier vorzufahren. Aber das alles wären keine Hindernisse für Ihre augenblickliche Heimkehr, denn wenn Sie darauf bestehen, begleite ich Sie sofort zur nächsten Station der Stadtbahn, die allerdings so weit entfernt ist, dass Sie nicht viel früher zu Hause ankommen dürften, als wenn Sie früh, wir fahren ja schon um 7 Uhr, mit mir in meinem Automobil fahren wollen. »Da möchte ich, Herr Polunder, doch lieber mit der Stadtbahn fahren«, sagte Karl. »An die Stadtbahn habe ich gar nicht gedacht. Sie sagen selbst, dass ich mit der Stadtbahn früher ankomme als früh mit dem Automobil.«
»Es ist aber ein ganz kleiner Unterschied.«
»Trotzdem, Herr Polunder«, sagte Karl, »ich werde in Erinnerung an Ihre Freundlichkeit immer gerne herkommen, vorausgesetzt natürlich, dass Sie mich nach meinem heutigen Benehmen noch einladen wollen, und vielleicht werde ich es nächstens besser ausdrücken können, warum heute jede Minute, um die ich meinen Onkel früher sehe, für mich so wichtig ist.« Und als hätte er bereits die Erlaubnis zum Weggehen erhalten, fügte er hinzu, »Aber keinesfalls dürfen Sie mich begleiten. Es ist auch ganz unnötig. Draußen ist ein Diener, der mich gern zur Station begleiten wird. Jetzt muss ich nur noch meinen Hut suchen.« Und bei den letzten Worten durchschritt er schon das Zimmer, um noch in Eile einen letzten Versuch zu machen, ob sein Hut doch vielleicht zu finden wäre.
»Könnte ich Ihnen nicht mit einer Mütze aushelfen?« sagte Herr Green und zog eine Mütze aus der Tasche. »Vielleicht passt sie Ihnen zufällig?«
Verblüfft blieb Karl stehen und sagte, »Ich werde Ihnen doch nicht Ihre Mütze wegnehmen. Ich kann ja ganz gut mit unbedecktem Kopf gehen. Ich brauche gar nichts.«
»Es ist nicht meine Mütze. Nehmen Sie nur.«
Dann danke ich, sagte Karl, um sich nicht aufzuhalten, und nahm die Mütze. Er zog sie an und lachte zuerst, da sie ganz genau passte, nahm sie wieder in die Hand und betrachtete sie, konnte aber das Besondere, das er an ihr suchte, nicht finden. Es war eine vollkommen neue Mütze. »Sie passt so gut«, sagte er. »Also, sie passt«, rief Herr Green und schlug auf den Tisch. Karl ging schon zur Tür zu, um den Diener zu holen. Da erhob sich Herr Green, streckte sich nach dem reichlichen Mahl und der vielen Ruhe, klopfte stark gegen seine Brust und sagte in einem Ton zwischen Rat und Befehl, »Ehe Sie weggehen, müssen Sie von Fräulein Clara Abschied nehmen.« »Das müssen Sie«, sagte auch Herr Polunder, der ebenfalls aufgestanden war. Ihm hörte man es an, dass die Worte nicht aus seinem Herzen kamen. Schwach ließ er die Hände an die Hosennaht schlagen und knöpfte immer wieder seinen Rock auf und zu, der nach der augenblicklichen Mode ganz kurz war und kaum zu den Hüften ging, was so dicke Leute wie Herrn Polunder schlecht kleidete. Übrigens hatte man, wenn er so neben Herrn Green stand, den deutlichen Eindruck, dass es bei Herrn Polunder keine gesunde Dicke war. Der Rücken war in seiner ganzen Masse etwas gekrümmt. Der Bauch sah weich und unhaltbar aus, eine wahre Last, und das Gesicht erschien bleich und geplagt. Dagegen stand hier Herr Green, vielleicht noch etwas dicker als Herr Polunder, aber es war eine zusammenhängende, einander gegenseitig tragende Dicke. Die Füße waren soldatisch zusammengeklappt, den Kopf trug er aufrecht und schaukelnd. Er schien ein großer Turner, ein Vorturner zu sein. »Gehen Sie also vorerst«, fuhr Herr Green fort, »zu Fräulein Clara. Das dürfte Ihnen sicher Vergnügen machen und passt auch sehr gut in meine Zeiteinteilung. Ich habe Ihnen nämlich tatsächlich, ehe Sie von hier fortgehen, etwas Interessantes zu sagen, was wahrscheinlich auch für Ihre Rückkehr entscheidend sein kann. Nur bin ich leider durch höheren Befehl gebunden, Ihnen vor Mitternacht nichts zu verraten. Sie können sich vorstellen, dass mir das selbst leid tut, denn es stört meine Nachtruhe. Aber ich halte mich an meinen Auftrag. Jetzt ist 11:45. Ich kann also meine Geschäfte noch mit Herrn Polunder zu Ende besprechen, wobei Ihre Gegenwart nur stören würde, und Sie können ein hübsches Weilchen mit Fräulein Clara verbringen. Punkt 12 Uhr stellen Sie sich dann hier ein, wo Sie das Nötige erfahren werden.« Konnte Karl diese Forderung ablehnen? Die von ihm wirklich nur das Geringste an Höflichkeit und Dankbarkeit gegenüber Herrn Polunder verlangte und die überdies ein sonst unbeteiligter, roher Mann stellte, während Herr Polunder, den es anging, sich mit Worten und Blicken möglichst zurückhielt? Und was war jenes Interessante, das er erst um Mitternacht erfahren durfte? Wenn es seine Heimkehr nicht wenigstens um die Dreiviertelstunde beschleunigte, um die es sie jetzt verschob, interessierte es ihn wenig. Aber sein größter Zweifel war, ob er überhaupt zu Clara gehen konnte, die doch seine Feindin war. Wenn er wenigstens das Schlageisen bei sich gehabt hätte, das ihm sein Onkel als Briefbeschwerer geschenkt hatte. Das Zimmer Claras mochte ja eine recht gefährliche Höhle sein. Aber nun war es ja ganz und gar unmöglich, hier gegen Clara das Geringste zu sagen, da sie Polunders Tochter und, wie er jetzt gehört hatte, gar Max Braut war. Sie hätte ja nur um eine Kleinigkeit anders sich zu ihm verhalten müssen, und er hätte sie wegen ihrer Beziehungen offen bewundert.